Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit Miriam Rossius. Hallo, ich grüße Sie herzlich. Es ist eine interessante Kehrtwende, die der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un heute vollzogen hat. Er wolle nun doch keine Militäraktion gegen den Süden unternehmen. Kurz zuvor hatte er noch mit dem Gegenteil gedroht und mit der Sprengung des innerkoreanischen Verbindungsbüros hat er ja auch ein bildmächtiges Symbol für seine Furchtlosigkeit gewählt. Das alles pünktlich zum Jahrestag des Koreakrieges, denn der begann am 25. Juni 1950. 70 Jahre später wirkt es, als würden sich die beiden Länder in einer Endlosschleife bewegen. Der Norden kommt einfach nicht raus aus dem Angriffsmodus und auch im Süden hat sich bei vielen Leuten eine bestimmte Haltung zementiert.
Nordkorea hat kein Interesse an Frieden. Es will den Krieg gewinnen und dann die Wiedervereinigung. Nur junge Leute in Südkorea glauben an die Ideale von Präsident Moon, aber sie haben gar keine Ahnung.
Meint dieser 79-Jährige. Ob jung oder alt, Frust und Enttäuschung über die aktuelle Lage sind groß. Und auf die schaue ich heute mit der Politikwissenschaftlerin In Jong Lee. Sie leitet das Institut für Koreastudien an der Freien Universität Berlin. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Frau Lee, das sind ja rasante Entwicklungen. Kim Jong-un lässt das Verbindungsbüro sprengen. Vergangene Woche war das. Er droht mit seinen Soldaten. Und heute Morgen nun die Rolle rückwärts. Haben Sie eine Erklärung für diese Kehrtwende?
Also es ist sehr interessante Entwicklung, was in den letzten Wochen, also in den letzten Tagen, was wir erlebt haben. Es war nicht der Kim Jong-un, der das Verbindungsbüro
seine Schwester
ließ, ne? Das war seine Schwester. Ja. Und da, als die Schwester so in den Vordergrund getreten hatte, da hatten viele Experten schon gefragt, hat das andere Bedeutung jetzt, dass die Schwester auch in der Öffentlichkeit das böse Mädchen spielt und der Kim Jong-un sitzt im Hintergrund und viele Experten haben auch spekuliert, wann tritt der auf, in welcher Rolle. Und das war heute. Und jetzt, man kann auch vermuten, dass er dann der Good Guy gespielt hat. Ne? Denn er hat ja jetzt alles wieder zurückgenommen, was seine Schwester in, als böse Mädchen richtig oder böse Rolle gespielt hatte.
Morgen ist es nun genau 70 Jahre her, dass der Krieg zwischen Nord und Süd begann. Wie wird in Südkorea an diesen Tag eigentlich erinnert? Folgt das Gedenken da bestimmten Mustern oder politischen Ritualen?
Also das wird von der Regierung offizielle Gedenkveranstaltung organisiert, entweder im Nationalfriedhof oder im Kriegsmuseum. Das heißt, die Rituale unterscheidet sich auch je nach der politischen Lage. Und ich bin auch ganz gespannt, wie es dann morgen diese Rede ausfallen wird. Oder
von Moon Jae-in, dem Präsidenten.
Ja, Rede von Präsidenten ausfallen wird. Aber jetzt, letzte Woche, wurde schon eine Gedenkveranstaltung oder Kulturveranstaltung offiziell organisiert. Und das war ein Konzert.
Dann lassen Sie uns doch mal hören, was unsere Korrespondentin Katrin Erdmann für uns aufbereitet hat. Ihr Beitrag gibt nämlich einen Einblick, wie dieser Krieg und seine Folgen heute in Südkorea auch wahrgenommen werden.
Die nordkoreanischen Truppen überrennen den Süden am 25. Juni 1950 geradezu. Doch mit Hilfe der Vereinten Nationen werden die Soldaten im Herbst wieder zurückgedrängt und die Demarkationslinie in die andere Richtung überschritten. In den kommenden 3 Jahren fallen geschätzt bis zu 4,5 Millionen Menschen dem Krieg zum Opfer. Park Jae-sun ist 79 Jahre alt, war damals also sehr jung.
Ich erinnere mich an Menschen, die flüchteten und an den Kugelhagel.
Kim Sung-jing ist erst 28 Jahre alt und kennt den Krieg nur aus Erzählungen. Sie weiß aber dennoch ziemlich gut Bescheid. Südkorea stand auf der Seite der USA und Nordkorea auf der Seite der Russen. Und Korea wurde zum Schlachtfeld der beiden Staaten. Durch ihren Einfluss kam es zum Krieg. Und durch diesen Einfluss, den Krieg und die Trennung, sind auch heute noch viele Familien auseinandergerissen. Seit Ende des Krieges gab es einige wenige Familienzusammenkünfte, jedes Mal mit herzzerreißenden Szenen. Obwohl es mit dem Amtsantritt des liberalen südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in in der jüngeren Vergangenheit Zeichen für eine Annäherung gegeben hatte. Grenzort Panmunjom reichen sich Moon und Machthaber Kim Jong-un 2018 die Hände, wollen ein neues Kapitel aufschlagen. Beide reden von einem Friedensvertrag, etwas, das sich der Südkoreaner Park Ji-sung wünscht.
Das wäre auf jeden Fall besser als nur ein Waffenstillstand.
Eine Vereinbarung, die beide Seiten zwar nicht allein treffen können, denn dazu bräuchte es die Unterschriften der USA und China. Doch, sagt der Historiker Mark Caprio von der Tokyota Rikyo-Universität, der gerade als Professor in Seoul arbeitet.
Die Südkoreaner könnten etwas sehr Symbolisches tun und sagen, für uns ist der Koreakrieg vorbei und wir wollen ein Friedensabkommen unterzeichnen, selbst wenn wir das nicht alleine können.
Ein Friedensvertrag wäre zwar gut, findet die Rentnerin Cho Ki-ja, ist aber sehr skeptisch. Ich dachte damals erst an einen Neuanfang, aber was Nordkorea jetzt macht, ist alles andere als friedfertig. Kürzlich hat Kim Yo-jong ein sehr aggressives Statement abgegeben. Es ist wirklich frustrierend. Gemeint ist die Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un. Kurz nach ihren heftigen Anfeindungen wurde das gemeinsame Verbindungsbüro gesprengt. Auslöser dafür waren Propagandaflugblätter nordkoreanischer Geflüchteter, die in dieser Woche sogar nochmal nachgelegt haben. Immer wieder testete der Norden auch Raketen, obwohl das dem kommunistischen Land verboten ist. Auch wenn Machthaber Kim Jong-un jetzt überraschend verkündete, alle militärischen Aktionen gegen den Süden sollten eingestellt werden. Der Rentner Park Jae-sung bleibt skeptisch. Er glaubt,
Nordkorea hat kein Interesse an Frieden. Es will den Krieg gewinnen und dann die Wiedervereinigung. Nur junge Leute in Südkorea glauben an die Ideale von Präsident Moon, aber sie haben gar keine Ahnung.
Politikwissenschaftlerin Zhang Ji-hang hatte große Hoffnungen in die Friedensinitiative Moons gesetzt. Aber auch sie ist enttäuscht.
Moon Jae-in put old eggs.
Moon Jae-in hat alte Eier in einen sehr instabilen Korb gelegt und dementsprechend groß ist die Kritik an seiner Politik für die koreanische Halbinsel. Die südkoreanische Regierung sei so fixiert darauf, den Dialog fortzusetzen, dass sie dabei ihre eigenen Ideale verrate und das mache die Menschen wütend, sagt die Politikwissenschaftlerin. Soweit würde der 30-jährige Finanzangestellte Lee Jong-sang nicht gehen. Es sei zu einfach zu sagen, Präsident Moon ist naiv und Kim einfach clever.
Beide sind Politiker, aber ich denke schon, dass Kim mehr Vorteile aus dem gemeinsamen Treffen gezogen hat als Moon. Südkorea hat auch etwas erreicht, aber Kims Haltung hatte mehr Einfluss auf die Welt. Denn schließlich hat es zu einem Treffen mit Trump geführt.
Und das war für den jungen nordkoreanischen Machthaber eine Anerkennung sondergleichen. Auch wenn der südkoreanische Präsident den Weg dafür erst geebnet hatte und die mehrfachen Begegnungen zwischen Trump und Kim bis heute außer schöner Worte und historischer Bilder nichts Konkretes gebracht haben. Dass daraus nicht mehr geworden ist, die Verhandlungen seit Monaten stillstehen, liegt aus Sicht des Historikers Mark Caprio nicht nur am Kim-Regime.
Man kann nicht nur Nordkorea anklagen und sagen, du musst dich ändern, sonst passiert nichts. Die USA müssen ihren Umgang mit Nordkorea wirklich verändern. Das gilt auch für China. Allen muss klar sein, dass eine Lösung des Problems das Beste für die Region ist.
Die anhaltende Sanktionspolitik hält er für falsch. Dass Kim Jong-un sein Atomprogramm nicht einfach so hergibt, das kann die 28-jährige Sung Jin sogar bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Es ist ein abgeschottetes sozialistisches Land und das Einzige, was sie haben, ist die Atombombe. Deshalb arbeiten sie weiter daran. Wenn sie die nicht mehr haben, dann fehlt ihnen das Druckmittel. Nordkorea sollte abrüsten, findet die Angestellte. Andererseits fragt sie sich, auch andere Länder haben Atomwaffen, zum Beispiel die USA und Indien. Warum also sollte Nordkorea nicht auch welche besitzen dürfen, fragt sich Kim Sung-ching.
Ja, soweit das Stimmungsbild aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Hier in Berlin ist bei mir In Jong Lee, die Leiterin des Instituts für Koreastudien an der FU Berlin. Frau Lee, die junge Frau, die wir jetzt am Ende gerade gehört haben, die hat so ein gewisses Verständnis für die Lage, in der Nordkorea sich befindet. An anderer Stelle sagte ein 79-jähriger Mann, ja, die jungen Leute hätten ja überhaupt keine Ahnung. Ist das typisch? Verlaufen die Trennlinien bei dem Thema vor allem zwischen den Generationen?
Die Trennlinie lief bis vor 10 Jahren wirklich zwischen den Generationen. Aber jetzt in der letzten Zeit hatten wir eine Generation, Zwischengenerationskoalition, die über 70-Jährigen waren sehr konservativ und die 20-Jährigen hatten auch bei den letzten Wahlen auch sehr konservativ verhalten. Ja, die Spaltung innerhalb der koreanischen Gesellschaft geht über die 70-Jährigen, die glauben, die haben Krieg in ihrem eigenen Leib erlebt. Und bei denen, wenn man direkt fragen würde, kannst du ein Bild malen, dann würden die Rote Teufel als Kommunisten malen. Ne? Und dann aber die Generation, die 60 und 50 und 40-Jährigen, das sind die Generationen, die für die Demokratisierung des Landes gekämpft hatten, bis in den 80er Jahren. Ne? Bei denen ist es ein Bild, die konservativen autoritären Herrscher hatten die Teilung des Landes für ihre Politik instrumentalisiert. Und deswegen müssen wir um Frieden wieder schaffen, auch, was auch kostet. Ne? Also deshalb, die sind eher für den Dialog. Und während die Generation, die 30-Jährigen, die dann nach der Demokratisierung geboren oder in der Zeit erwachsen geworden sind, die, bei denen ist die Frage Frieden oder Wiedervereinigung ein wirtschaftliches Problem. Was bringt mir und was kostet uns?
Jetzt ist es ja meist relativ einfach, Nordkorea die Schuld an der Situation zu geben. Aber müsste nicht auch der Süden vielleicht intensiver Sorge dafür tragen, dass es zum Beispiel nicht zu solchen Provokationen wie die Flugblattaktionen kommt, die eben mit den Ballons über die Grenze geschickt werden sollten?
Die Frage ist, die frühere Administration hatte schon unterbunden. Und jetzt, warum die demokratische Regierung, also die liberal gilt und die auch einen Dialog mit Nordkorea versucht, nicht geschafft hat in den letzten 2 Jahren, auch diese zu unterbinden, das ist, darüber diskutiert man in Südkorea auch, ne? Und aber man kann, wenn die kleine Gruppe mit allen Mitteln versucht, das zu schicken, kann man. Es ist schwierig. Gestern hat einer sich da versteckt, irgendwo in der Nacht, irgendwo an einer Ecke und hat doch noch geschafft zu schicken. Und zum Glück ist nicht nach Norden gegangen, sondern das ist nach Süden gekommen.
Ne? Ja, der Wind. Ja. Dem Wind sei Dank. Seit diesem Stellvertreterkrieg damals sind ja beide Länder nie wirklich frei gewesen in ihrem Handeln. Also dieser Krieg bindet Südkorea bis heute an die USA und deren Nukleardiplomatie gegenüber Pyongyang, die lassen wir uns jetzt mal näher erläutern. Jan Bösche übernimmt das, unser Korrespondent in Washington.
Als Präsident Donald Trump 2017 ins Weiße Haus einzog, war Nordkorea eines der drängenden internationalen Probleme. Das Land testete Raketen und drohte mit seinen Fortschritten beim Bau von Atomraketen. Die größte Sorge waren nordkoreanische Atomwaffen, die bis nach Kalifornien oder sogar New York fliegen können. Trump sprach von einem großen Problem, das andere jahrelang ignoriert hätten. Er wolle das Problem jetzt lösen. Das erste Mittel seiner Wahl, eine rhetorische Eskalation. Trump warnte Nordkorea, den USA nicht weiter zu drohen.
North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury, like the world has never seen.
Sie würden mit Feuer und Zorn reagieren, wie es die Welt noch nicht gesehen habe. Die Sorge wuchs, dass die beiden Länder auf einen Krieg zusteuern könnten. Trump legte rhetorisch immer weiter nach. Vor den Vereinten Nationen beschimpfte er 2017 den nordkoreanischen Machthaber Kim als Rocket Man, Raketenmann.
Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime.
Er sei auf einer Selbstmordtour für sich selbst und sein Regime. Trump definierte das Ziel seiner Regierung.
It is time for North Korea to realize that the denuclearization is its only acceptable future.
Es sei an der Zeit, dass Nordkorea erkenne, dass die nukleare Abrüstung die einzig mögliche Zukunft sei.
Hello everybody.
Nur 9 Monate später ein ganz anderes Bild. Trump und Kim Jong-un spazieren einträchtig durch einen Garten in Singapur. Sie hätten ein fantastisches Treffen gehabt, viele Fortschritte gemacht, besser als von vielen erwartet. Trump hatte den Konflikt einerseits eskaliert, war aber andererseits bereit, den wichtigsten Trumpf der Amerikaner auszuspielen, ein Treffen mit dem Präsidenten, für die Nordkoreaner ein lang ersehntes Zeichen internationaler Anerkennung. Das Treffen von Singapur war die erste von insgesamt 3 Begegnungen von Trump und Kim. Sie hätten Spannungen abgebaut, aber keine konkreten Ergebnisse geliefert, hat die Wissenschaftlerin Susan DiMaggio kürzlich in einer Diskussionsrunde kritisiert. DiMaggio ist Fellow der Stiftung Carnegie Endowment for International Peace und hat langjährige Korea-Erfahrung. Sie beklagt, nach dem Treffen von Singapur habe Trump erklärt, Nordkorea sei keine Nuklearbedrohung mehr.
Following Singapore, President Trump declared North Korea is no longer a nuclear threat. This statement signaled to Kim Jong-un that as long as he maintained a cordial stance towards Trump, he could more or less do whatever he wanted.
Das habe Kim signalisiert, dass er machen könne, was er wolle, solange er Trump gegenüber höflich bleibe. Und das blieb er. Die Raketentests hörten auf, Kim und Trump schrieben sich Briefe, wunderschöne Briefe, wie Trump nach dem Gipfel seinen Anhängern erzählte.
He wrote me beautiful letters, and they're great letters. We fell in love.
Sie hätten sich verliebt. Trump erklärte, warum solle man nicht miteinander sprechen? Damit stellte er allerdings das bisherige diplomatische Vorgehen auf den Kopf. Zuerst wird auf Arbeitsebene sondiert und verhandelt, bevor die Staatschefs dann das Ergebnis präsentieren können. Trumps Ansatz? Den Knoten an der Spitze lösen und dann über die Details reden. Allerdings sagt Susan DiMaggio jetzt, die Gespräche auf Arbeitsebene hätten nie richtig begonnen.
Working level talks where the nitty-gritty details are hammered out have never gotten off the ground.
Dort hätten die wesentlichen Details besprochen werden können. Eine treibende Kraft in der Trump-Regierung war der frühere Sicherheitsberater John Bolton, der das Treffen von Singapur mit vorbereitete. In seinem neuen, umstrittenen Buch schreibt er, es sei mühsam gewesen, Trump von falschen Zugeständnissen abzuhalten. Bolton beklagt, die Bemühungen der vergangenen 2 Jahre hätten zu einem diplomatischen Versagen geführt. In der Zwischenzeit hätten die Nordkoreaner weiter an Atomwaffen und Raketensystemen gearbeitet. Bolton war ein Verfechter der Verhandlungsposition, dass Nordkorea zuerst sein Atomwaffenprogramm komplett aufgeben müsse, bevor es Zugeständnisse geben kann. Bis dahin müssten Druck und Sanktionen aufrechterhalten werden. David Kang leitet das Institut für Koreastudien an der University of Southern California. Er zweifelt an dieser Strategie.
We know the pressure doesn't work. Sanctions haven't worked. More sanctions aren't going to finally work.
Man wisse, dass Druck und Sanktionen nicht funktionierten. Noch mehr Sanktionen schon gar nicht. Er warnt, nukleare Abrüstung dürfe nicht alles sein.
Putting denuclearization first harms us from making any progress on what you might call achievable other goals.
Das verhindere, dass man andere erreichbare Ziele zuerst angehen könnte. Viele Korea-Experten sind sich einig, dass Nordkorea sein Atomwaffenprogramm nicht so einfach aufgeben wird. Für das Regime gibt es mehrere abschreckende Beispiele, unter anderem Iran. Das Land hatte sich auf einen internationalen Vertrag eingelassen, der von Trump wieder aufgekündigt worden war. Victor Cha war der wichtigste Nordkorea-Berater von Präsident George W. Bush. Er kritisiert, Trump habe sein politisches Kapital investiert, ohne eine durchdachte Strategie zu haben.
He invested his political capital in this, but he didn't have a well thought out strategy. So then it eventually went back to the same thing.
Damit sei man wieder dort, wo man schon einmal war. Cha warnt, Nordkorea habe in der Vergangenheit Wahljahre in den USA genutzt, um mit Provokationen auf sich aufmerksam zu machen. Die jüngsten Scharmützel mit Südkorea zeigen, dass das auch in diesem Jahr der Fall sein könnte. Nordkorea verstärkt außerdem wieder seine Raketentests und seine Drohungen gegenüber den USA. Trumps Südkorea-Politik könnte dem Norden dabei in die Hände spielen. Wie mit Deutschland sieht Trump nämlich nicht ein, dass die USA so viel für die Verteidigung Südkoreas bezahlen. Eine zweite Amtszeit Trumps könnte Nordkorea entgegenkommen, so Cha.
He may start pulling troops out of Korea in a second term. I think the big dividend for them that they're hoping for is a weakening of the alliance.
Trump könnte dann Truppen aus Südkorea abziehen. Eine Schwächung dieser Allianz wäre ein Gewinn für Nordkorea.
Da sind also einige Fragezeichen hinter der Verbindung Washington-Seoul-Washington-Pyongyang. Jan Bösche war das. Und hier im Studio ist weiter die Politikwissenschaftlerin In Jung Lee. Frau Lee, während wir den Beitrag gehört haben, da haben Sie mitunter heftig genickt, aber auch den Kopf geschüttelt an so mancher Stelle. Womit waren Sie da nicht einverstanden?
Wenn wir gucken, ne, wann das erste Gespräch zwischen Trump und Kim Jong-un überhaupt angefangen hat. Wir haben erst jetzt 2 Jahre. Ne? Aber in den Beiträgen wurde immer betont von einigen, dass diese Strategie gar nichts gebracht hätte. Es ist zu kurzfristig. Ne? Wir reden erst über die 2 Jahre, aber wir haben 70 Jahre Konfrontation hinter uns. Ne? Und wir haben jetzt erst 2 Jahre, wo es zumindest ein Dialog zwischen USA und Nordkorea möglich gewesen war. Und dann erwartet man, sofort hätte man da irgendwelche Ergebnisse auf den Tisch haben müssen.
Also Sie meinen, wir sollten nicht zu viel Gewicht darauf legen, dass im Moment gerade Stillstand herrscht und dieser Dialog in einer Sackgasse ist, der wird auch wieder weitergehen.
Wenn die beiden Regierungen in den USA und in Südkorea sich auch weiterhin auf Dialog setzen würde, dass dann eine Chance gibt, das dann weiter zu tun. Denn wir neigen dazu, auch Nordkorea oder nordkoreanische Führung als irre oder als Verrückte zu bezeichnen. Aber wenn man ganz langfristig deren Haltung analysiert, die sind ein ganz rationaler Spieler auf dem Feld, wo es eigentlich nur Minen für die gibt, ne? Und deswegen hatten sie auch ihre begrenzten Mittel so rational angesetzt, zu überleben. Und die Frage ist, haben wir von unserer Seite aus, ich meine, wenn wir uns nennen, nicht nur Südkorea, sondern USA, aber auch Europa, ne, haben wir denn überhaupt eine Antwort darauf? Ne? Wenn Nordkorea versucht, in ihrer Art und Weise, inklusive mit Raketen, auch ihr Spiel zu spielen, hatten wir nur als Antwort Sanktionen gehabt. Aber wir haben gesehen, dass Sanktionen auch bis jetzt nichts gebracht hat. Und dann, welchen Schritt haben wir als nächstes geplant? Aber ich vermute eher, dass wir nichts geplant hatten, sondern
hätten
dass
Sie eine Idee?
Also nicht ohne Grund haben so viele deutsche Politiker auch den südkoreanischen Präsidenten geraten, dass man Politik für kleine Schritte machen sollte. Und eigentlich der Präsident Moon versucht ja genau diesen Ratschläge, was deutsche Politiker, sowohl Bundespräsident und Bundeskanzlerin und alle über die Jahre den koreanischen Regierung weitergegeben hatte, das zu folgen. Und die Frage ist, warum wird der jetzt gerade in diesem Moment von der internationalen Politik so allein gelassen? Da frage ich mich schon.
Wie viel Sorge bereitet Ihnen eigentlich der Punkt, der in dem Stück aus Washington eben auch angesprochen wurde, dass Donald Trump sich ja anscheinend Gedanken macht über die Kosten, die die Stationierung der US-Truppen in Südkorea verursacht?
Wissen Sie, in Südkorea geht die Meinung, wenn die amerikanischen Truppen rausgehen will, dann sollen die bitte ausgehen, das kostet uns zu viel. Gibt es solche Meinungen? Es gibt auch Gegenstimme. Deswegen, also ich mache mir persönlich nicht so viel Gedanken darüber, denn diese Präsenz der amerikanischen Truppe in Südkorea bedeutet für die USA auch einen Sicherheitsfaktor in Ostasien. Ne? Und auch wenn Trump auch mit dem Drohung weitergehen soll, glaube nicht, dass die Leute in das State Department und Verteidigungsministerium das zulassen würden.
Das sagt In-Jong Lee von der Freien Universität Berlin. Dort leitet sie das Institut für Korea-Studien. Haben Sie vielen Dank. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit den 3K. Kinder, Küche, Kirche war damit ja eigentlich mal gemeint. In der Weltzeit wird daraus Koks, Korruption und Karibik. Es geht um Belize an der mittelamerikanischen Ostküste. Eine Geschichte jenseits des Klischees. Für diese Weltzeit verabschiedet sich Miriam Rossius. Tschüss.